Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute bei mir zu Gast die Miss American Pie von Berlin, Cynthia Barcomi. Guten Abend und schöne Ostern.
Oh, das wünsche ich Ihnen auch. Guten Abend.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie haben Sie denn heute den Ostersonntag bisher verbracht?
Naja, wir haben versucht, dass die Kinder nicht gleich um irgendwie 6 Uhr morgens aufstehen. Also so sind sie so gegen 8 Uhr morgens aufgestanden. Und was wir machen ist, wir haben immer so Körbe mit so buntem Gras drin. Und wir gehen erstmal eine Runde Ostereier suchen. Ich meine, wir haben vor ein paar Tagen die Ostereier auch gefärbt mit den Kindern. Mhm. Aber so ohne Schokolade Ostereier und ohne ein Schokoladehase gehen, also kommen die Kinder nicht zurecht. Also, und dann, ich schenke gern immer die Kinder auch so ein Hasestofftier. Mhm. Je nachdem, ob das irgendwie ein Kleidchen trägt oder einen kleinen Anzug für den Jäger. Und die Kinder lieben das, weil das ist einfach, ja, da haben sie mittlerweile, okay, Savoy ist 3, also ihre Sammlung ist noch nicht so groß, aber für meine große Tochter, die ist schon 22, die hat erst recht eine schöne Osterhase-Sammlung.
Und es ist tatsächlich auch eine amerikanische Tradition, so wie bei uns in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir feiern auch, also nicht nur durch Ostereier suchen und Eier anbemalen, sondern natürlich auch mit dem Essen.
Ja, da sind wir ja auch schon beim Thema. Wie ging denn das dann weiter nach dem Ostereiersuchen? Da gab es wahrscheinlich erstmal Frühstück.
Ja, es gab erstmal Frühstück. Da haben wir, also wir mögen unheimlich gerne Erdbeeren. Und auch wenn es noch nicht so richtig Erdbeersaison ist, wir haben sehr schöne rote Erdbeeren bekommen und ich habe Strawberry Shortcake gemacht. Mhm. Also das ist so eine Art Scone, was man isst mit einem Erdbeerpüree und mit frischen Erdbeeren und ein bisschen Schlagsahne. Und das ist irgendwie nicht das, was wir normalerweise zum Frühstück essen. Aber ich meine, Oster ist einmal im Jahr. Und es ist nicht nur den Geschmack, sondern auch diese wunderschöne rote Farbe. Das ist einfach toll. Mhm. Also so haben wir auf jeden Fall mit Frühstück angefangen.
Ja.
Und dann zum Mittagessen haben wir nicht viel gegessen, weil wir relativ früh unsere Osterabendessen gemacht haben. Und das war so ein Lamm, so ein Lammschulter mit Orangen und Kardamom und Fenchel. Also es ist eine sehr fruchtige, so Lamm-Eintopf, so ungefähr. Das ist auch in dem zweiten Kochbuch für Feste.
Aha. Ist das jetzt Ihre eigene Kreation oder ist das tatsächlich auch was typisch Amerikanisches?
Nee, das ist vielmehr meine eigene Kreation. Mhm. Also zu Hause haben wir irgendwie eine große Schinken mit Ananas immer gegessen. Also ich glaube, das war irgendwie die Vorstellung von meiner Mutter. Das ist aber nun nicht meine Vorstellung, sondern, und ich denke, das ist auch meine Gelegenheit, neue Traditionen mit meiner Familie zu etablieren. Manche Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin, führe ich weiter, also Ostereier suchen und Art färben und auch Strawberry Shortcake, also diese Erdbeer essen wir auch sehr gerne, aber manche Sachen habe ich mir schon ein bisschen überlegt und gedacht, eigentlich hat mir das nicht so toll geschmeckt. Aha. Ich mache das anders.
Und wie sieht dann der Ostermontag, also morgen aus?
Oh, ich glaube, wir müssen uns erholen. Also mein Mann und wir haben jetzt Besuch von seinem Bruder und seiner Frau und auch 2 Kinder. Also heißt, dass wir irgendwie wahnsinnig viele Leute im Moment sind. Also ich denke, Ostermontag werden wir ein bisschen improvisieren. Also ich lasse es drauf einkommen. Ich gucke mal, bis ich noch einen Kühlschrank habe.
Und ist das traditionell in Amerika so, dass es da was Spezielles zu essen gäbe eigentlich? Oder macht man das auch so aus der Bewegung heraus?
Nee, wir haben keine Ostermontag. Also wir haben halt, der Sonntag ist ein Feiertag, das wird wirklich mit Familie und Freunden gefeiert, so ähnlich wie in Deutschland. Aber der Montag ist für uns dann kein Feiertag mehr. Also dann geht es schon wieder ab.
Sie haben ein neues Backbuch geschrieben, Ihr zweites herausgebracht. Darauf kommen wir natürlich gleich noch. Aber lassen wir uns erstmal ein bisschen was über Sie selbst noch erfahren. Sie haben schon als ganz kleines Mädchen aus Leidenschaft gebacken. Wie kam es denn dazu?
Naja, ich kann mich wirklich dran erinnern. Und dieses Bild ist auch in dem neuen Buch. Ich war so 3 Jahre alt und es gibt so eine Art so Vorschule in Amerika. Und ich hatte gerade Cookies mit meiner Mutter gebacken. Und es gibt so ein Bild von mir vor unserer Haustür und ich halte diese Cookie. Und danach, was man im Bild nicht mehr sieht, ist, ich bin spazieren gegangen mit meiner Mutter
Und so ein Schäferhund hat mir den Cookie weggenommen. Es war wie ein Wolf, wissen Sie? Das ist, hat mich so geprägt, auch dieser Hund. Also ich habe zwar keine Angst vor Hunden mehr, aber ich backe immer noch. Ich denke, weil für mich war das eine Sache, das war eine Sache, die ich erstmal mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter gemacht hat. Also das war so eine Sonderzeit, so nur uns zusammen irgendwas machen. Und das war aber auch für mich ein Projekt, was halt sehr sinnlich war, sehr greifbar war. Es war, ich konnte das riechen, ich konnte das essen, ich konnte das schmecken, ich konnte hören, wie die Sachen zusammen starten mit dem Teig. Und es war eine Sache, die ich auch mit anderen teilen konnte. Und ich denke, das ist mir erst später bewusst geworden, wie sehr mir das bedeutet und auch wie sehr mich das geprägt hat. So, dass ich jetzt als Erwachsenen mein Leben, es geht alles um das Backen und das Kochen.
Haben Sie denn, als Sie mit der Schule fertig waren, erstmal schon auch den Gedanken gehabt, das beruflich
überhaupt
zu machen?
Nicht. Nein. Ich habe Philosophie und Theaterwissenschaft studiert und mir wurde in erster Linie beigebracht, dass ich erstmal eine Menge zu lernen hätte, was humanitäre Sachen angehen. Also ich musste mich erstmal intellektuell bilden. Und nicht so sehr, jetzt musst du halt Business studieren und du musst dir wirklich mal überlegen, was du mit deinem Leben machen willst. Und ich hatte immer getanzt und ich wusste, nachdem ich mein ersten Diplom bekommen habe an der Universität, dass es für mich so die Gelegenheit war, ein neues Kapitel anzufangen. Und entweder wäre ich in New York geblieben und hatte weiter studiert oder getanzt als arme Tänzerin unter irgendwie zigtausend Leute. Oder ich konnte nach Europa ziehen. Und ich hatte immer sehr viel Zeit in Europa verbracht. In den Sommern, ich habe an der Sorbonne studiert, ich habe auch in Rom studiert. Und ich wusste, für mich ist das besser, in Europa zu leben und Amerika zu besuchen, was ich sowieso immer machen werde wegen meiner Familie, als umgekehrt. Also wenn ich in Amerika lebe, dann werde ich absolut nicht die Zeit finden, um das zu machen. Und so war halt meine blinde, naive Gedanken. Und ich bin dann im Juli 1985 nach Berlin gezogen.
Kannten Sie hier auch schon Leute oder war das so eine spontane Idee?
Nee, ich war noch nie in Berlin gewesen und ich konnte wirklich kein Deutsch. Also es war wirklich, wirklich hart. Und ich denke, im Nachhinein hatte ich das Gefühl, um mich wirklich zu entwickeln, wollte ich einfach weg von allen Leuten und von allen Institutionen, die bestimmte Erwartungen von mir hatten, die wirklich gesagt haben, oh, wir sehen dich als Tänzerin oder wir sehen dich als einfach in eine bestimmte Kategorie und das wollte ich nicht. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, der einzige Weg, den ich das kann, ist wirklich was sehr Radikales und absolut weg, also weg von allen Sachen, die ich auch schon kannte. Und das war richtig hart. Also ich hatte erstmal Windpocken bekommen. Ich habe gedacht, ich würde sterben. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich habe mich erstmal ins Krankenhaus gebracht. Aber es war einfach schwierig, weil ich keine Leute kannte. Und ich war immer an einer Institution. Ich habe immer studiert. Und da ist einfach eine Struktur, Leute kennenzulernen. Und in Berlin hatte ich erstmal gar nichts. Ich musste für mich erstmal alles strukturieren und überhaupt einen Tagesablauf irgendwie hinbekommen. Ich habe erstmal Deutsch an der Goethe-Institut studiert für 6 Wochen. Da habe ich gesagt, okay, mir reicht das. Ich möchte nicht mehr an einem Tisch sitzen und lernen müssen. Aber das war wichtig, weil ich hatte dann die Grundlagen für die Sprache. Und dann habe ich angefangen, Tanzkurse zu nehmen und da habe ich Leute kennengelernt. Und dann hat sich das so aufgebaut, dass ich hier dann ein Leben hatte.
Wie haben Sie Berlin damals erlebt? Das war ja noch vor dem Mauerfall.
Ja, für mich war das irgendwie ganz komisch. Also Mittwochnachmittags hatten alle Geschäfte zu. Und ich dachte irgendwie, was? Warum habe ich das nicht gewusst? Ne? Also es war für mich gerade als New Yorker, also das war für mich schon ziemlich krass. Das war irgendwie eine ganz andere Rhythmus, eine ganz andere Dynamik, so wie dieser Staat halt ein Tag erlebt hat, also so wie ich das halt erlebt habe. Und das war für mich schon eine große Umstellung. Aber ich dachte mir, dass ich hier, also mir geht es oft um Potenzial und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, du hast hier viel Potenzial und bilde dir nicht ein, dass es irgendwie, dass du nicht Deutsch kannst und dass du hier keiner kennst und deshalb ist das für dich ein Handicap und du wirst hier niemals was erreichen, sondern brech raus und mach doch einfach mal was. Und das ist im Endeffekt alles, was du im Kopf, die Gedanken, die du hast, die werden dich entweder bremsen und verhindern oder die werden dich einfach mal alles zulassen, was du dir einfach erträumen kannst.
Ich muss mal einen ganz kleinen Moment unterbrechen, weil so, jetzt können wir weitermachen, Entschuldigung, aber ja, da waren wir jetzt also gerade, dass das alles ja ein bisschen komisch war und nur eine Umstellung in Berlin.
Ja, ich denke, überall, wo ich danach hingezogen wäre, also das wäre einfach sowieso ein Bruch, wo ich dann nicht mehr Studentin bin, sondern einfach erwachsener Mensch und man stellt sich die Frage, okay, was will ich aus mir machen? Mhm. Was will ich mit meinem Leben machen? Was will ich mit meiner Zeit machen? Und ich meine, das sind einfach mal, es gibt viele Leute, die sich sehr bewusst diese Fragen stellen. Es gibt manche Leute, die sich das nicht so bewusst stellen. Und für mich war das oft, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte viel Potenzial, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, das, was du tust, ist das, was zählt. Nicht unbedingt das, was du immer im Kopf rum hast und Gedanken und bla und bla. Und meine, mach doch einfach mal irgendwas und dann findest du irgendwie den Weg.
Just do it.
Just do it. Huh. You know, ich finde einfach, viele Leute sind irgendwie so gefangen in ihre Gedanken, dass sie einfach sich von der Stelle nicht bewegen können. Und ich habe einfach für mich gemerkt, du musst es einfach tun. Und es ist egal, wo du anfängst. Es ist wirklich egal, wo du anfängst. Bilde dir nicht ein, dass es wichtig ist, dass du da anfängst, weil dann wirst du irgendwie da stehen und nicht entscheiden können. Sondern mach doch einfach mal irgendwas. Und ich musste mir das selber sagen. Und das ist eine Sache, wo ich auch oft reden halte für Gruppen oder für Teenagers oder für halt Existenzgründer. Und das ist eine Sache, wo ich denke, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich irgendwie in die Hand nimmt.
Und irgendwann einfach mal eine Entscheidung trifft für sich.
Ja, es ist einfach, mach doch einfach mal. Mhm. Und ich kenne auch so viele Erwachsene, die meinen, oh, ich kann nicht gut Entscheidungen treffen. Was soll's? Ich auch nicht. Es ist egal. Umso mehr man Entscheidungen trifft, desto besser trifft man auch Entscheidungen, weil man einfach schnell dabei ist und weiß, okay, das sind meine Kriterien und ich treffe diese Entscheidung und ich fahre fort. Ich blicke nicht zurück, sondern ich blicke nach vorne und ich quäle mich nicht irgendwie, wie das gewesen wäre, wenn ich das und das gemacht hätte, weil ich das nicht gemacht habe.
Mhm. Und Sie sind also Mitte der 80er nach Berlin gekommen und auch durchgehend dann hier geblieben?
Ja. Ja. Ich habe mein Mann im Theater kennengelernt. Er war Beleuchtungsmeister und ich war Tänzerin. Und wir haben uns kennengelernt und dann war ich mit meiner ersten Tochter schwanger. Die ist jetzt 22 Jahre alt und dann habe ich einfach mal weiter getanzt. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich ein Kind und jetzt tanze ich einfach weiter. Jetzt führe ich mein Leben weiter.
Wie und wann haben Sie denn dann beschlossen, doch aus Ihrer Backleidenschaft einen Beruf zu machen?
Das war nach der Geburt meiner zweiten Tochter. Und ich war halt 29, 30 Jahre alt. Und ich dachte mir, eigentlich musst du nicht mehr tanzen. Also es ist eine sehr wichtige Sache und das ist eine Sache, die mich einfach sehr geprägt hat und immer bei mir ist. Aber ich habe einfach gemerkt, hast du das Gefühl, dass du nichts anders kannst? Und ich habe gedacht, nein, ich kann schon was anders. Und dann habe ich mich gefragt, was ich machen wollte. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte Kaffeebohnen rösten. Also mir ging das wirklich in erster Linie um Kaffeebohnen zu rösten, nicht um Backen. Und dann bin ich in die Staatsbibliothek gegangen und ich habe viele Bücher rausgeliehen über halt, wo Kaffee wächst und Kaffee, wie das geerntet wird und welche Röstverfahren. Und wissen Sie, weil es kein Internet gab. Also das war in
genau,
halt 94. Ja. Ich meine,
da ging man noch in die Bücherei.
Ja, ich musste in die... Und ihr habt ein ganz anderes System, als wir in Amerika haben, wie man so ein Buch findet. Also es war wirklich nicht einfach. Und dann musste ich zur IHK gehen, weil die IHK Telefonbücher von jedem Staat in Deutschland hatte. Weil ich wusste, es gibt eine Röstmaschine, was in Deutschland hergestellt wird. Das ist ein Probat, heißt das in Emmerich. Mhm. Und ich habe, es war irgendwie, also wir, unsere Hightech war wirklich eine Faxmaschine zu haben, ja. Dann hatte ich das Objekt gefunden in der Bergmannstraße. Ich wollte einfach eine Straße haben, also in einer Straße sein, wo es irgendwie viel Laufverkehr gibt und wo es einfach sehr, sehr gemischt ist. Und das war für mich dann die Bergmannstraße und ich hatte aber kein Geld. Da musste ich erstmal zur Bank. Da habe ich mich von der IHK beraten lassen und dann bin ich zu irgendwie 12 und 13 verschiedene Banken gegangen und die hatten keine Interesse. Also ich war wirklich schockiert. Also die haben gesagt, irgendwie, Frau Bakumi, wenn das wirklich eine gute Idee wäre, dann hätten wir das schon.
Ach Gott, das ist ja auch eine schöne Einstellung.
Und wenn wir das noch nicht haben, dann brauchen wir das nicht. Die haben gesagt, das stimmt aber nicht. Die Gesellschaft lebt von neuen Ideen. Sonst hatten wir keine Waschmaschine, wir hatten kein Auto, wir hatten keine Radio. Ich meine, das ist einfach Quatsch. Aber ich habe nicht gedacht, oh, das ist eine blöde Idee, was du hast, sondern ich habe gedacht, ich werde keine Bank finden. Und dann bin ich zurück zu IHK gegangen. Ich habe gesagt, Mann, Sie haben mich ganz schlecht beraten. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie das ist. Und dann haben sie gesagt, naja, dann, weil die wussten wirklich nicht, dieser Geist, dieser Existenzgründergeist ist immer noch so ein Mythos in Deutschland. Es ist aber nicht so sehr ein Mythos in Amerika. Und ich habe gedacht, ich setze mich durch. Ich kriege das hin. Und dann bin ich zu den Banken dann, ich habe Gebäck immer mitgebracht. Dann habe ich gedacht, neue Strategie, neuer Plan, Plan B. Du bringst jetzt Gebäck mit.
Weil die das süße Gebäck, Verführung.
Ja, das überzeugt. Ja, das überzeugt mehr als überhaupt irgendwas, was ich sagen kann. Und hat endlich mal eine Bank zugesagt. Mhm. Das war damals die Commerzbank. Und aber, als ich dann mein zweites Geschäft aufmachen wollte, zweieinhalb Jahre später, hat die Commerzbank mir gesagt, Frau Bakumi, Sie sind schon sehr erfolgreich, das ist ganz toll, aber wir glauben nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist, für Sie ein zweites Geschäft zu eröffnen. Ich habe gesagt, Sie haben keine Ahnung, ich führe das Geschäft, ich glaube, dass es die richtige, jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ich gehe dann zu einer anderen Bank. Aber ich musste das natürlich der anderen Bank erklären, warum gehen Sie nicht zu Ihrer Hausbank? Ja. Ich habe gesagt, weil die glauben nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist und ich glaube, dass die falsch liegen. Dann haben sie gesagt, ja, wir auch, okay, zweites Geschäft. Und das war einfach toll, aber man, wissen Sie, man muss einfach starke Nerven haben. Also wirklich Nerven aus Edelstahl muss man haben.
Vor allen Dingen muss man selber auch davon überzeugt sein, um eben die anderen davon überzeugen
man
zu können.
Man muss so überzeugt sein. Das ist ein Wahnsinn. Das ist einfach diese Überzeugung, die man einfach aus der Luft holt. Und man sagt, ich kann das, ich weiß das. Und ich glaube, ich sage Ihnen, was mir am meisten geholfen hat in diesen Situationen, war, dass ich Theater studiert habe. Und ich hatte einen Sommer an einer Theaterschule in New York City studiert. Und das ist anders. An der Columbia Universität war das Studium halt sehr intellektuell. Es ist irgendwie die klassische Lesen und Shakespeare und die griechischen. Also es war einfach sehr intellektuell. Aber an Circle in the Square, dieses Theater, war das irgendwie sehr praktisch. Halt Szenestudien und Sprache und Bewegung und was weiß ich. Und ich hatte auf jeden Fall diese Szenestudienklasse, das hat mir so weit gebracht, weil mir war klar dann, als ich zu einer Bank gehe oder überhaupt Mietverträge aushandle oder überhaupt Sachen aushandle, um irgendwie das auszugleichen, dass ich eigentlich keine Ausbildung habe in dem Bereich, habe ich mir immer vorgestellt, okay, das ist wie eine Szene. Und du musst einfach wissen, was dein Anliegen ist. Du musst einfach wissen, okay, wie weit, bis zu welchem Grad kannst du Kompromisse eingehen. Und du musst aber unheimlich sensibel sein. Was ist die Perspektive von der anderen Person? Von der Person auf der anderen Seite des Schreibtisches, der irgendwie nicht glaubt, dass du das kannst und erst recht keine Lust auf dein Risiko hat.
Aber vielleicht auf die Cookies, die sie dann mitgebracht haben.
Die, das war mal so meine kleine subtile Manipulation. Ja. Und aber auch einfach wirklich jemanden zu überzeugen. Und ich wusste, dass ich das konnte. Ich wusste aber auch, dass wenn ich dann sagen würde, na, ich habe das und das studiert, ich bin eigentlich Tänzerin und ich will Kaffeebohnenhostin und geben Sie mir eine Chance. Die haben gesagt, ja, vielen Dank. Da ist die nächste Bank, gehen Sie lieber dorthin. Aber ich wusste, ich konnte das. Und das Komische daran ist, dass mir wirklich ging das darum, Kaffeebohnen zu rösten. Und dann habe ich gedacht, na ja, ich habe aber immer so gerne gebacken und die Europäer unterstellen den Amerikaner, dass wir überhaupt eine Esskultur haben und das gefällt mir nicht. Und ich werde halt ein bisschen backen dazu, einfach so ein bisschen, weil es einfach so lecker schmeckt. Und so wie das halt damals war, ist, dass die Gäste konnten wenig mit den Kaffeesorten was anfangen. Sie wussten nicht, wo Sumatra liegt. Denen war das egal, wie besonders ein äthiopischer Sidamo-Kaffee ist. Aber die sind wirklich auf das Gebäck gestürzt. Ich dachte mir irgendwie, okay, du musst mehr backen. Okay, du musst jetzt richtig anziehen, mehr backen, mehr. Ist wie, oh mein Gott. Also das war unglaublich. Aber ich wusste, ich muss einen Dialog finden. Und ich wusste, dass es war okay für mich zu backen. Ich hatte was zu vermitteln, ich hatte was zu kommunizieren. Ich hatte einfach auch für mich eine Vorstellung, was ist wichtig mit amerikanischer Backkultur? Was ist wichtig? Und das sind halt unsere Cheesecakes oder Carrot Cake und die ganzen Cookies und Muffins und Scones und Brownies und Apple Pies. Und ich hatte dann für mich so eine ganze Gruppe von Kriterien, die für mich wichtig war, ob bestimmtes Gebäck ins Fenster kommt, um zu verkaufen, oder ob nicht. Und ich meine, viele Sachen waren total lecker, aber ich fand sie nicht irgendwie wichtig. Und ich musste mir dann wirklich überlegen, ist das wichtig? Und letztendlich waren viele Sachen, und das sind auch so, wenn ich Rezepte entwickle oder die Rezepte in den Büchern, die sind entweder eine Art Nostalgie, also Gebäck, mit dem ich aufgewachsen bin, oder was ich irgendwo gegessen habe, was mich sehr geprägt hat. Oder die sind halt ganz neue Rezepte. Also eine Vorstellung, wo ich mir dann sage, okay, wenn es so eine New York Cheesecake gibt, es irgendwie so weiß und leicht und nackt und cremig ist, dann muss es aber auch einen Gegensatz geben wie ein Schokolade-Espresso, diese Kuchen irgendwie. Wirklich, oh. Ja. Und dann gibt es halt Rezepte für mich, die sind einfach sehr, sehr klassisch. Und das ist auf jeden Fall, das war meine Vorgehensweise, so Kategorien für mich zu etablieren, welche Sachen sind für mich wichtig und dass es eben halt meine Interpretation von den Sachen ist.
Und dann haben Sie natürlich, weil das eingeschlagen ist wie eine Bombe in Ihren Geschäften, beschlossen, tatsächlich das alles aufzuschreiben. Und dann kam das erste Backbuch.
Genau. Ja, ich hatte für mich einfach das Gefühl, dass ich wollte schon die Ideen von Bakumis expandieren, aber ohne, dass ich ein Kettengeschäft werden wollte. Ich stelle mir das so nicht vor, dass es ein Bakumis in Hamburg und Düsseldorf und Frankfurt und ich stelle mir Bakumis nicht als Kettengeschäft vor.
Es ist ja auch schon sehr persönlich. Also jeder, der da war, weiß auch, wovon Sie gerade sprechen. Jetzt haben Sie ein zweites Backbuch rausgebracht. Inwieweit unterscheidet sich das vom ersten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist so, dass ich war einfach anders inspiriert, ein zweites Backbuch zu schreiben. Also es gab halt das erste Backbuch, dann gab es zwischendurch ein Kochbuch, auch mit Backrezepte drin. Und dann für mich war ich sehr inspiriert, ein drittes Buch zu machen, um ein bisschen über die Klassiker hinauszugehen. Wie zum Beispiel, es gibt so zwei Rezepte im neuen Buch, wo es um Mascarpone Ricotta Käsekuchen geht. Und ich hatte mir irgendwie gedacht, okay, Sin, es muss irgendwas geben außer Philly für Cheesecake. Mach doch einfach mal was Neues. Und ich hatte dann so, das sind zwei Rezepte, die haben fast genau dieselbe Zutaten, aber zwei völlig verschiedene Prozeduren. Ich habe gedacht, okay, ich mache so einen Konkurrenzwettkampf zwischen denen. Welche ist besser? Und mein Mann und ich, wir sitzen da und wir probieren, wir meinen, oh mein Gott, die sind beide gut. Ich muss beide jetzt ins neue Buch stellen. Also einmal Ricotta-Käsekuchen 1 und Ricotta-Mascarpone-Käsekuchen 2. Also es ist halt ein bisschen spielerischer, glaube ich, das dritte Buch. Wobei ich sehr nostalgisch geworden bin, als ich die Cookie-Rezepte gemacht habe. Also die Snickerdoodles oder auch...
Snickerdoodles ist, glaube ich, auch ein Lieblingsrezept von Ihrer Tochter.
Ja. Also Esme hat angefangen, die in Amerika. Ich habe auch sogar welche dabei.
Können Sie ja, das wollte ich gerade sagen, denn das sieht man ja hier natürlich nicht, aber es duftet in diesem Studio. Es ist einfach unglaublich. Ja. Was haben Sie denn da alles dabei?
Achso, ich habe Snickerdoodles, dann habe ich so Cappuccino.
Das müssen wir uns natürlich erklären, weil kein Mensch weiß, was Snickerdoodles sind.
Snickerdoodles, also das ist so eine Art Mürbeteig und man formt so einen kleinen Ball daraus mit den Händen und dann man wälzt das durch Zimt und Zucker. Und das ist, dann backt das irgendwie perfekt rund und das hat so ein es ist so ein schöner Geschmack. Das ist ein sehr vertrauter Geschmack. Es ist sehr pur. Also ich mag nicht Sachen, die zu voll gelabert sind.
Das duftet also unglaublich.
Ja, ja. Und dann habe ich hier ein Chocolate Chip Cookie, das ist ein Klassiker. Auch ein Haferflocken mit Walnuss und Rosinen, auch aus dem ersten Buch. Dann ein Chocolate Chip Cookie aus dem ersten Buch. Dann habe ich zum Beispiel hier so einen ganz kleinen Heidelbeeren-Pizza mit Streusel. Und
das ist aus dem neuen Buch.
Das ist aus dem neuen Buch. Ja, ich war erstens inspiriert von dem Vater von einer Mitarbeiterin von uns, der so ein Aprikosen-Hefeteig. Wie heißt das denn nochmal? So dieser
Aprikosen-Hefeteig.
Nee, das ist so ein Streuselkuchen mit Aprikosen. Das ist so ein Hefeteig. Ja. Auf jeden Fall hat er das mal gemacht,
ja,
bei einem Väter, wo wir waren. Und ich fand das so unglaublich lecker, dass mich das einfach das ist einfach eine andere Form. Aber das ist so ähnlich wie auch deutsches Gebäck. Also ich finde, dass amerikanisches Gebäck und deutsches Gebäck auch einiges gemeinsam haben. Und auf jeden Fall, da ist auch ein kleiner Apfelpie.
Und Sie haben ja in diesem Buch eben auch nicht nur amerikanische Rezepte, sondern Sie haben auch, also zum Beispiel französischen Tartatin, habe ich gesehen.
Oh ja. Naja, weil ich finde, wenn jemand mein Buch kauft, ich habe schon den Anspruch von mir und ich möchte gerne auch für den Leser, dass sie was lernen. Wie zum Beispiel, wie man einen Brioche-Teig macht. Das muss man einfach können. Und das ist nicht schwierig.
Auch aber es dauert Stunden.
Ja, aber man ist nicht aktiv.
Ja.
Also man muss einfach irgendwie merken, okay, man muss einfach erstmal merken, wie gehe ich mit einem Hefeteig um?
Mhm.
Was braucht ein Hefeteig? Was braucht ein Mensch? Ein Mensch braucht Liebe und Wärme und Aufmerksamkeit. Das ist ein Hefeteig. Und ich meine, so ein Tartatin, wissen Sie, es ist so einfach zu machen, wenn man das aufgeschlüsselt bekommt. Ganz klare Schritte. Nun aber, die Leute müssen das aber auch folgen. Also ich bin auch manchmal irgendwie fragen, oh, mir ist das und das und das passiert. Ich habe gesagt, ja, okay, also die Hefe haben sie eindeutig getötet. Ja, also es war irgendwie, entweder die Milch war zu heiß oder das Wasser war zu heiß oder sie haben das auf die Heizung gestellt. Also ich meine, das Gebäck ist für mich wirklich eine Auseinandersetzung. Und die schönste Herausforderung, die ich im Moment habe, ist, wenn ich E-Mails bekomme von den Lesern, die irgendwas gebacken haben, wo es irgendwie perfekt gelungen ist und ich kriege auch Fotos und ich bin so begeistert von dem, was die Leser machen. Oder wenn es irgendwie Fragen gibt, irgendwie, zum Beispiel beim Wasserbad, beim Käsekuchen ist mir Wasser eingedrungen. Was habe ich falsch mit dem Einwickeln gemacht? Weil man muss auch die Form in Alufolie einwickeln, bevor man das ins Wasserbad stellt. Und was ich aber festgestellt habe jetzt über die Jahre, ist, dass viele Leute backen mit Springformen, die nicht mehr dicht sind. Da kann dir nichts helfen. Da musst du eine neue Backform kaufen, eine neue Springform. Die halten auch nicht ewig. Und dann, wenn man das hat, dann ist alles wieder dicht, dann klappt auch alles wieder. Und ich denke, manchmal Leser stehen vor bestimmte Problematik und das ist schwierig für sie, sich damit auseinanderzusetzen.
Aber was ich auch toll finde, sie schreiben direkt am Anfang gleich des Buches, was eben auch nicht funktioniert.
Genau. Probier das nicht aus. Bitte nicht. Ja, ich finde es einfach wichtig. Also wir sagen im Englischen cut to the chase. Ich kann das irgendwie sanft sagen. Ich habe gesagt, Mann, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht den Platz. Ich sage einfach vornherein, probier das nicht aus, irgendwelche fettarme Sachen für normale Käse oder für Sahne oder wirklich für Milch. Ich meine, man muss einfach den Leuten sagen, wissen Sie was, das klappt einfach nicht.
Glauben das heißt, wenn der Sahne steht, nehme ich auch Sahne.
Vergiss es, ja. Dann oder was mich wahnsinnig macht, ist, wenn die Leute schreiben, oh, ich habe das gebacken, das war ganz lecker und nächstes Mal nehme ich weniger Zucker. Nein, das dürfen Sie nicht machen. Die Rezepte sind an sich perfekt. Wenn das Gebäck für Sie oder für jemanden sehr intensiv ist, es soll auch sehr intensiv sein, dann muss man einfach ein kleineres Stück essen. Aber es gibt kein Diätgebäck. Diätgebäck schmeckt sowieso nicht, selbst wenn ich das gebe. Und ich finde, also ich wünsche mir schon, dass die Leute einfach... Viele Leute mögen das nicht. Sie mögen einfach auch Rezepte nehmen und sehr spielerisch damit umgehen. Das können sie auch gerne machen, aber dann dürfen sie sich am Ende des Tages nicht beschweren, wenn es irgendwie nicht stimmt.
Ja. Und ein großes Kapitel bei Ihnen ist ja auch Eis, selbstgemachtes Eis.
Oh,
und
ja,
da habe ich gesehen, Erdbeereis und das ist eigentlich ganz einfach.
Das ist so einfach, glauben Sie mir. Und das ist einfach, weil wissen Sie, es ist einfach die Frage, was ist das Essenz von einem Erdbeer? Was ist das? Ist es die Farbe? Das ist diese Aroma? Das ist so leichte Süßes. Und wie transportiere ich das ins Eis? Und ich mag, wenn, also beim Gebäck und besonders bei dem Eis, dass verschiedene Zutaten unterstützen verschiedene Zutaten. So das, was man als erstes schmeckt, ist eine Erdbeere. Ist nicht die Sahne, es ist nicht dieser Hauch von Vanillezucker, das ist auch nicht so ein Tropfen von Zitronensaft, sondern die Erdbeere steht vorne. Und das ist das, was mich interessiert, vor allem beim Rezept entwickeln, ist einfach mit dieser Reihenfolge von dem, was man wahrnimmt, da ein bisschen damit zu spielen.
Sagen Sie uns ganz kurz, wie dieses Erdbeereis geht, weil das ist so faszinierend einfach, dass es kein Mensch glaubt.
Das ist einfach, man nimmt halt Erdbeeren, man püriert die, man macht ein bisschen Zucker rein. Also Zucker nicht, um die süß zu machen, sondern um den Geschmack von den Erdbeeren wirklich zu unterstützen. Also es wirkt nicht süß. Und dann ganz ein bisschen Sahne. Also was ist das? 100 Milliliter Sahne, noch nicht mal. Ganz, ganz wenig. Und man friert das dann ein. Oder welche meinen Sie denn? Das mit der Maschine.
Ich meine das mit der Maschine.
Ja, man friert das ein. Und wir haben so Taste-Tests gemacht zu Hause. Also es ist einfach für mich sehr, sehr wichtig, dass bis ein Rezept in dem Buch steht, egal welches Buch, in egal welches Rezept, dass es absolut 100%ig stimmt. Und wir machen, meine arme Familie, also wir machen so Taste-Tests und ja, manchmal die Rezepte klappen beim ersten Mal und die sind einfach perfekt. Mhm. Und bei wenigen Rezepten, ich muss wirklich dran arbeiten. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung. Und wenn ich nicht damit zufrieden bin, dann ist es kein Problem. Dann kommt das Rezept nicht rein.
Sie haben ja auch das Kochbuch geschrieben für Feste. Wenn Sie sich jetzt so Ihr eigenes Lieblingsmenü zusammenstellen würden, so für Ihren Geburtstag machen würden, was gäbe es da?
Oh Mann, also was ich besonders gerne mag, ist zum Beispiel die Austern. Also ich mag sehr, sehr frisches Essen. Ich mag auch Sachen, die mit meiner Zunge spielen, also von der Textur. Ich mag auch wahnsinnig gerne so Suppen, wie zum Beispiel diese Erbsensuppe mit frischer Minze. Ich finde das so super. Also es ist nicht nur die Farbe, die einfach sehr ansprechend ist, aber auch der Geschmack, das ist so einfach und das ist so pur, wissen Sie? Und, oh mein Gott, also ich mag auch unheimlich gern das Karamelleis. Aber ich liebe auch den Tartatin. Also ich weiß es nicht. Also es kommt drauf an, immer welche Saison das ist.
Yeah.
Und ich bin auch so inspiriert einfach von Zutaten. Was kann ich mit diesen Zutaten machen, um die zu würdigen? Wissen Sie, ich mag wirklich auch Gebäck und Essen, was sehr entscheidend ist. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, es kommt nicht alles da rein. Wobei es aber auch ein Rezept gibt für Vorratsschrank-Cookies. Aha. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Aber manchmal ist es so, man hat irgendwie im Vorratsschrank, ja, irgendwie da ein bisschen und da ein bisschen. Alle diese angebrochenen Packungen. Und da habe ich ein Rezept entwickelt, wo man irgendwie auswählen kann. Und dass man so seine eigene Rezept zusammenstellen kann. Ja. Unter der Anleitung von bestimmten Mengen. Also ich glaube wirklich sehr streng an halt an Rezepten und an Mengen und dass man sehr präzise arbeitet. Also das ist schon sehr wichtig für mich.
Cynthia Barkomi, Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön.
Ostersonntag. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen, vielen Dank.